War es Regen oder Tränen auf dem Gesicht von Lando Norris, der tragische Held von Sochi? Hamilton mit der richtigen Reifenwahl und eine furiose Aufholjagd von Verstappen. Und die Partynacht in Russland, verbotene Klänge im Fahrerhotel. Über all das sprechen wir gleich.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Uns fehlen nach wie vor die Worte. Also ich habe extra jetzt ein bisschen Luft gelassen, bevor wir losgelegt haben. Dieses Rennwochenende hat uns wieder komplett in den Bann gezogen. Was war das bitteschön für ein Rennen da in Sochi? Auch ohne Regen eigentlich schon spannend. Ich bin nur froh, Sandra, dass wir zwei diesmal nicht vor Ort waren, weil wenn ich mich an die Hosenbeine vom Peter erinnere, dann wäre ich krank, glaube ich. So nass war's.
Ich habe es quasi schon gespürt, ne? So als ich den Peter gesehen habe. Da Belgien ist ja auch noch nicht so lange her. Da ging es uns ja allen so. Aber Peter, ich habe dich tatsächlich nicht beneidet, mal wieder so ein ganzes Wochenende da im Regen zu verbringen. Aber wenn's einer durchstehen kann, dann du.
Ja, Reifenwahl war das Thema am Wochenende, vor allen Dingen am Sonntag. Und bei mir war es Klamottenwahl. Ich lag auch daneben mit dem, wie ich den Koffer gepackt habe. Wie so oft, wenn es regnet. Also da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, habe ich mal wieder Lehrgeld bezahlt. Habe keine Regenklamotten, keine Gummistiefel, keine wasserfesten Schuhe und so weiter. Also ich gelobe Besserung. Eines Tages in naher Zukunft werde ich auch dafür eine Überraschung vielleicht mal sorgen können.
Dafür warst du der bestangezogenste im Paddock. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das,
die einen sagen so, die anderen so.
Ja. Aber Drama pur. Also das war schon schlimm. Also den Lando Norris da so leiden zu sehen. Also wir müssen ja neutral bleiben. Aber ganz ehrlich, ich habe ihm wirklich die Daumen gedrückt, dass er das Ding bis zum Ende da durchschaukelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Als dann der Regen kam, war er ein bisschen zu gierig, ne? So ein kleines bisschen zu gierig war er, der Lando.
Es klang aber einfach auch unfassbar am Boxenfunk, ne? So von diesem, wer wird reingerufen oder er wird gefragt, was denkst du, sollen wir auf die Inters gehen oder nicht? Und er immer so, nein, nein, wo du genau gespürt hast, okay, der will jetzt einfach nicht, weil er genau weiß, dann ist das Rennen einfach verloren, ne? Aber dass es dann halt auch so kommen muss, oh, echt tragische Figur, und wie er dann da durchs Fahrerlager im wahrsten Sinne des Wortes geschlappt ist, noch mit dem Helm auf dem Kopf, damit auch keiner diese bittere Enttäuschung sehen kann. Also mir hat der echt leid getan.
Ja, arme Kerl. Peter, dann stand er noch bei dir. Das fand ich ja eh außergewöhnlich, dass er sich da noch hinstellt. Können wir später nochmal reden. Aber wie er da neben dir stand, wie so ein Häufchen Elend. Ihr müsst ja die Corona-Abstandsregeln da auch noch einhalten. Aber ich glaube, du hast so ein bisschen gezuckt. Du hast ihn gerne umarmt.
Ja, definitiv. Der arme Kerl, wirklich. Weil du gerade sagst, dass man die Neutralität natürlich behalten muss. Wir standen dann ja mit all den Journalisten zum Rennende, alle vor diesen aufgebauten Monitoren, warten dann auf die Interviews. Der ein oder andere war ja auch schon vorher fertig wie Mick, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und auch da muss man sagen, also eine richtige Neutralität war schwer zu bewahren, weil man es dem Lando natürlich dann schon auch irgendwo gönnt, weil es natürlich ein totaler Überraschungssieger gewesen wäre, auch trotz des guten Qualifyings, was er da gesetzt hat. Also da ging schon ein Raunen auch durch die Reihen bei den Kollegen das ein oder andere Mal, als es dann leicht anfing zu regnen, als du gesehen hast, dass er da anfängt zu schlittern. Dann Hamilton, der dann doch reinfährt, aber auch noch gemault hat, weil das ja eigentlich irgendwie nicht wollte. Also das war schon echt auch super spannend zu sehen, wie die Reaktion da unter den Kollegen war. Und das Interview selbst, ja, Hut ab, dass er sich da nochmal gestellt hat, was er ja auch nicht tun muss. Das macht er aber dann. Das ist auch eins der Dinge, wo man sagt, echt stark von McLaren, weil die kommen dann auch einfach nochmal zum Interview. Und ja, mir tat er da natürlich schon auch echt leid, auch zum Ende dann nochmal, ja, wie er das jetzt verdauen will, einfach nur noch ins Bett wollte, der arme Kerl. Und also ich fand ja auch diesen Dialog mit seinem Race-Engineer, mit dem Will Joseph, das war ja auch höchst spannend, das zu sehen. Da hat er halt am Ende dann tatsächlich in seinen jungen Jahren dann doch Lehrgeld zahlen müssen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr es seht, es war wahrscheinlich die einzige Chance, auch das Ding am Ende zu gewinnen, oder?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, Peter, ich fand halt auch sehr beeindruckend, wie er sich auch bei dir im Interview dann präsentiert hat. Das war ganz groß, sich dahinzustellen nach so einem Rennen mit dieser Enttäuschung in sich und zu sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen nach den Informationen, die ich hatte und im Nachhinein, okay, die Entscheidung war falsch. Das war, fand ich, eine wirklich, wirklich große Aussage von diesem jungen Mann. Wirklich beeindruckend. Und die Frage ist natürlich, was ist da falsch gelaufen bei McLaren, weil die anderen Teams hatten ja anscheinend irgendwie eine andere Information, dass da doch noch mehr Regen kommt. Und Lando hatte ja gesagt, naja, sie sind davon ausgegangen, das bleibt so, beziehungsweise wird dann besser. Das ist dann natürlich die große Frage, was da schiefgelaufen ist.
Ja, der Wetterfrosch oder der Meteorologe, den sie haben oder nicht haben bei McLaren, ist offensichtlich nicht so gut gewesen an dem Sonntag, wie zum Beispiel bei Mercedes, die es dann richtig gemacht haben, weil da war es ja dann komplett andersrum. Da war es ja so, du hast es ja gerade auch nochmal skizziert, Peter, dass sich der Renningenieur praktisch durchgesetzt hat gegen das, was Lewis Hamilton wollte. Bei McLaren war es halt andersrum, so ist es dann manchmal. Übrigens, ich habe mal so eine Statistik mir vorhin mal angeguckt. Was glaubt ihr, wie viele Runden hat Lewis Hamilton in den letzten 8 Rennen geführt?
Wenn du so fragst, dann sind es nicht viele.
10.
Wow.
10 Rennrunden.
Letzten 8 Rennen.
Ja.
Das ist nicht so viel.
Das ist erstaunlich, ne?
Wow, das ist wirklich so.
So, und wie viel jetzt nochmal, wie viel von den letzten 8 Rennen hat er gewonnen? Also die letzten 3 vor Russland auf jeden Fall nicht. Dann hat er Russland gewonnen, die anderen 4. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ja, Sandra, habe ich gerade jetzt nochmal nachgeguckt. Also das letzte Rennen, also wenn wir jetzt 8 zurückrechnen, das war dann das Österreich 1 Rennen. Da ist er Zweiter geworden. Dann Vierter bei Österreich 2. Sieg in Silverstone. Das war ja dieses Skandalrennen in Anführungszeichen. Mit dem Crash mit Verstappen. Zweiter Ungarn, dritter Belgien, zweiter Niederlande und Monza ausgeschieden, bekanntermaßen, und jetzt gewonnen. Aber trotzdem, es sind nur 10 Runden in diesen letzten 8 Rennen in Führung. Schon erstaunlich.
Total erstaunlich, aber da muss man echt überlegen nochmal, weil diese Saison einfach so viel bietet und so verrückt ist, dass einem dann schon wieder alles so lange herkommt. Schon echt verrückt, aber nochmal auch zurück zum Wetter. Da hat sich ja der ein oder andere schwer getan, ne? Auch am Gatter, als wir die Interviews da geführt haben, auch Sebastian hat sich dafür entschieden, dann nicht nochmal reinzufahren. Auch den hat es ja dann nach hinten gespült. Also er hat auch gesagt, es war unheimlich schwer, das auch zu lesen auf der Strecke, weil es trockene Bereiche gab und eben nasse Bereiche. Ich glaube vor allem der Sektor 2, der war sehr nass. Also ich glaube, das war auch wirklich super, super schwierig, das dann wirklich rauszulesen für die Teams. Und nochmal auch die Frage an euch. Meint ihr nicht, dass es die einzige Möglichkeit am Ende gewesen war, für Lando dann auch das Ding versuchen durchzufahren, weil er dann auch reagiert hätte und reingefahren wäre? Dann glaube ich, hätte er es nicht gepackt gegenüber dem Lewis,
ja, ja,
oder?
Also wenn, dann hätte er gleich reinkommen müssen in derselben Runde wie der Lewis. Das konnte er natürlich nicht, weil er in Führung lag. Da hast du natürlich als Zweiter immer den Vorteil, dass du weniger zu verlieren hast, in Anführungszeichen, als derjenige, der vorne liegt. Und dann war es zu spät, dann hätte er gleich nochmal reinkommen müssen, dann wäre es vielleicht sogar mit dem Podium, vielleicht wäre er Dritter geworden, das hätte durchaus noch klappen können, glaube ich. Aber als er dann das zweite Mal dran vorbeifuhr an der Boxeneinfahrt, da war es vorbei, dann hat er draußen bleiben müssen. Das ist natürlich schon schlimm, also heißt schlimm sind andere Dinge, aber für ihn natürlich schon sehr bedauerlich, weil überlegt, ne, Monza, Sieg von Daniel Ricciardo, er wäre, glaube ich, sogar auf der Strecke schneller gewesen, durfte ihn nicht überholen, blieb dahinter. Lando ist, seit es aufwärts geht, mit McLaren in dem Team mit dabei, ist in dieser Saison, müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren, der bessere von den beiden. Daniel Ricciardo gewinnt das Ding und er wieder nicht. Schade.
Aber ich glaube wirklich, dass es genau die richtige Entscheidung dann auch am Ende gewesen ist, das Ding dann durchzufahren, weil ich glaube, wenn es dann doch trockener gewesen wäre, hätte er sich natürlich ewig Vorwürfe gemacht, hätte durchgespielt, wie es dann gewesen wäre, wenn er doch draußen geblieben wäre. Also alles auf die eine Karte gesetzt zu haben, war schon, glaube ich, richtig. Hat er was gelernt, und ja, was wir auch gestern schon gesagt haben, direkt nach dem Rennen, dass seine Zeit auf jeden Fall kommen wird.
Er musste natürlich auch Risiko gehen. Lewis Hamilton musste vorsichtig sein, weil der ist nun mal im WM-Kampf. Der konnte sich das nicht leisten, zu sagen, ich probiere jetzt mal und bleib mal irgendwie draußen. Ich meine, er hat ja den ersten Call dann auch noch ignoriert und ist vorbeigefahren, aber der muss da natürlich auch ganz anders fahren. Ja. Und wenn man dann auch mal guckt, was für Fahrer zum Beispiel Lando Norris und auch Sebastian Vettel, weil wir den auch gerade angesprochen hatten, sind, die sind ja in diesen Bedingungen eigentlich auch richtig stark und meistens ziemlich gut unterwegs. Und da versuchen die natürlich, ein bisschen mehr Risiko zu nehmen. Und im Fall von Lando Norris ist es halt dieses Mal irgendwie schiefgegangen. Aber ich fand's super interessant, hat mega Spaß gemacht, auch wenn es mir natürlich leid getan hat für den Lando.
Ja, ja, aber das mit dem vorsichtig sein ist natürlich schon ein guter Punkt, da hast recht. Also wobei er mit dem Sieg das Maximale natürlich rausholen konnte, logischerweise, nachdem er ja nicht so gut reinkam ins Rennen als Vierter. Und als er dann da oben stand auf dem Podium oder zumindest, ich glaube, als er geparkt hat, so kam es mir zumindest vor, er parkte das Auto da vor dem Täfelchen mit der Nummer 1 und dann hat er so rechts rüber geguckt und dann steht dann der Verstappen. Ich glaube, das war eher nervig. Also ich will es nicht sagen Hase und Igel, aber so ungefähr war es schon für ihn ein bisschen.
Gutes Bild mit Hase und Igel. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, auch dadurch, dass ich so auf Hamilton und Norris fixiert war, war ich dann überrascht, als ich auf einmal gesehen habe, dass der Max dann sich auf einmal vorgeschoben hatte auf Platz 2.
Ja, da hat ja dann ja auch Dr. Marco bei dir gesagt, also der Regen hat sie gerettet, der war glaube ich durch mit seinen Reifen, dann kam der Regen und dann haben sie die richtige Entscheidung getroffen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, aber nichtsdestotrotz von 20 vorzufahren auf 2, das ist schon phänomenal gut und auch die Leistung von Lewis Hamilton war großartig. Also was der gerade nach dem ersten Reifenwechsel dann da vollzogen hat, das war wirklich extra klasse. Und ja, nicht umsonst haben wir diesen spannenden Zweikampf mit den beiden. 2 Punkte jetzt Unterschied, Lewis Hamilton vor Max Verstappen. Also so kann's und ich bin mir ziemlich sicher, so wird's auch weitergehen.
Ja, aber jetzt nochmal auf Red Bull zu kommen. Eigentlich haben die an dem Wochenende alles richtig gemacht und dann noch die nötige Portion Glück auch dabei gehabt, weil sie haben ja diese Motorenstrafe genommen für Max Verstappen und ich glaube, die hätten im Leben nicht damit gerechnet, dass der auf Rang 2 vorfährt und da gehört halt dann doch auch nochmal irgendwie so eine kleine Portion Glück auch dazu und diese Portion Glück hatte einfach Mercedes und Lewis Hamilton dieses Mal nicht. Also das ist auch echt manchmal so faszinierend, wie das dann so zusammenläuft, weil eigentlich hätte man von vornherein sagen können. Red Bull nimmt die Motorenstrafe. Okay, das Wochenende ist gelaufen für die.
Ja, was hat der Christian Horner zu dir gesagt, Peter? Top 5, oder?
Top 5 vor dem Rennen. Also, wie gesagt, alle Erwartungen nochmal übertroffen dann mit Platz 2. Wie schätzt ihr es jetzt insgesamt ein, auch was die Weltmeisterschaft anbetrifft, vor allen Dingen auch mit den Rennen, die wir dann noch vor uns haben und einer möglichen Motorenstrafe ja dann auch noch für Lewis Hamilton, wo wir ja alle von ausgehen, auch nach den Interviews mit Toto Wolff zum Beispiel gestern und auch Helmut Marko. Wo seht ihr das Pendel gerade so ein bisschen, in welche Richtung schlagen? Ich glaube schon, dass es Richtung Red Bull Max Verstappen geht, oder?
Es hängt jetzt von den nächsten 2 Rennen ab, glaube ich, weil das sind eher so Mercedes-Strecken. Da ist die Frage, wie viel Kapital sie draus schlagen können. Also jetzt Türkei sollte eigentlich Mercedes-Land sein. Austin, USA, das übernächste Rennen dann auch. Und dann kommen eher so Red Bull-Strecken mit Mexiko und Brasilien. Und da wird's halt, glaube ich, schon davon abhängen, wer wie viel Punkte auf seinen Sahnestrecken macht und wie viel man als eben nicht Favorit auf der Strecke dann nicht verliert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Die Frage ist halt auch, wenn Toto Wolff ja auch gesagt hat, eben sie müssen wahrscheinlich nochmal bei Lewis den neuen Motor holen und holen sich dann auch so eine Motorenstrafe. Sascha, glaubst du, sie machen das dann jetzt eben in der Türkei oder in den USA, wenn du sagst, das ist eine Mercedes-Strecke, da könnte man das verschmerzen, wenn man weiter hinten oder von hinten starten muss, weil man gut nach vorne kommt?
Hängt vom Wetter ab. Und von der Qualifikation. Ich glaube, dass sie erstmal abwarten würden, wo sie denn dann rauskommen, also nach der Motorenstrafe. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Also ich denke, dass die schon so ein paar Ideen haben, um dann zu reagieren, wenn es dann soweit ist. Also es ist jedenfalls auffällig, dass der Mercedes-Motor 2021 anfällig ist. Das haben wir bei Aston Martin gesehen, die ja mit dem Mercedes-Motor fahren. McLaren hatte schon Probleme, Williams hatte schon Probleme. Bei Valtteri Bottas war es jetzt der, na lass mich nicht lügen, 5. ne? Genau.
5.
Richtig, der 5. Motor. Klar, sie haben gesagt, aus taktischen Gründen.
Ja, da habe ich tatsächlich, also ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich möchte niemanden was unterstellen, ganz klar nicht. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie wollen damit Valtteri Bottas in die Nähe von Max Verstappen bringen, dass der dann so ein Bremsklotz irgendwie spielen kann. Wobei das natürlich schon eine harte Entscheidung ja, gewesen wäre.
Ja,
ne?
Der Ralf hat es ja irgendwie dann auch gleich mal angezweifelt. Er hat gesagt, er versteht es eigentlich nicht aus Teamsicht, mit Absicht jemanden nach hinten zu setzen, weil Ich meine, der kann ihn auch an Platz 10 aufhalten oder an Platz 9 aufhalten bei der Aufholjagd der Valtteri Bottas und du gibst ja als Team dann freiwillig auch Punkte her, also wenn du so weit hinten startest. Da geht es ja auch ein bisschen um die Konstrukteursmeisterschaft, das ist jetzt auch nicht so ganz unerheblich und da ist es ja auch ein Zweikampf, das ist ja auch noch lange nicht klar, wer da gewinnt. Und fürs Team an sich ist die Konstrukteurswertung wichtiger, in Anführungszeichen, als der Fahrertitel, weil damit verkauft man natürlich auch das, was man da so leistet, gerade als Werksteam wie Mercedes. Also denen ist es wichtiger, eigentlich mal so rein marketingtechnisch den Konstrukteurstitel zu haben.
Ich glaube auch nicht, dass es Strategie gewesen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also auch wenn man die Körpersprache und auch die Mimik von Toto Wolff so ein bisschen hat lesen können. Ich glaube schon, dass die Motoren Mercedes in diesem Jahr Sorgen machen. Und was du auch gerade sagst, auch imagemäßig ist es einfach auch nicht das, was Mercedes ja gerne von sich präsentiert. Und ich glaube nicht, dass es eine Strategiegeschichte gewesen ist, sondern dass der Motor echt Sorgen bereitet. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann auch für Lewis noch in den ausbleibenden Rennen dann sich weiter verhalten wird.
Ich glaube, der Gedanke ist wahrscheinlich bei mir auch nur aufgekommen, weil ich einfach seit Jahren gewohnt bin, dass Mercedes das Team zuverlässig ist und es nicht glauben kann, dass sie jetzt auf einmal da so Schwierigkeiten haben. Nee, aber Peter, was du gerade angesprochen hast, du hattest ja gesagt, du glaubst, dass Pendel schwingt in Richtung Red Bull. Ich hatte ja anfangs der Saison immer gesagt, ich glaube, dass Lewis Hamilton den Titel wiederholt und ich bleibe auch dabei.
Musst du ja auch.
Ja, muss ich auch. Ich bin kein Fähnchen in dem Wind, also ich bleib dabei. Ich glaube aber auch deswegen, weil Lewis Hamilton gerade in diesen Situationen immer unfassbar stark war, dann zurückzukommen, auch mental. Der hat eine, glaube ich, unfassbare mentale Stärke, um sich aus solchen Talsohlen auch wieder rauszuarbeiten. Und das glaube ich, das wird nochmal ein Faktor werden.
Wobei, da glaube ich eben, dass er nicht mehr so souverän ist und so nervenstark ist wie in den letzten Jahren. Weil jetzt kriegt er Druck, vielleicht so ein bisschen wie 2016, wo er auch Nerven gezeigt hat. Haben alle gesagt, er hat gelernt aus der Zeit mit Nico Rosberg. Aber wenn ich mir seine Fehlerchen angucke, die er hier und da hat, das ist sehr ungewohnt, was er in der Saison so fabriziert hat. Auch am Samstag, wo er die Wand geknutscht hat beim Qualifying, sich um eine bessere Position gebracht hat. Die Geschichte in Monza genauso, wo er da ein bisschen dann Mimimi gemacht hat mit seinem Nacken und erst noch einen Arzt konsultieren wollte, überhaupt fahren kann in Sochi, um am nächsten Tag dann in New York rumzurennen. Da hat er sich ordentlich eingeholt, nochmal von Max auch, was die Reaktion von ihm damit traf, hat gesagt, der Lewis ist ein guter Schauspieler. Also ich glaube schon, dass er Nerven zeigt und ich glaube, was das betrifft, ist der Max dem Lewis auch eins voraus.
Der Lewis ist im Moment schon im Mimimi-Mode, muss man sagen, weil das kennt man ja, dass er sich viel beschwert, wenn es gerade nicht ganz so gut läuft. Und ich fand echt unfassbar, dass er sich nach diesem Sieg jetzt in Russland hinstellt, direkt aus dem Auto steigt und im Interview wieder seine Nackenprobleme anspricht und sagt, er hat immer noch Schwierigkeiten und er arbeitet mit Angela, mit seiner Physiotherapeutin da jeden Tag dran und dann gewinnt er das Ding und tut immer noch rum mit diesen Nackenschmerzen. Also ich meine, entweder, vielleicht tue ich ihm Unrecht, entweder behindert oder beeinträchtigt ihn das wirklich und er hat da wirklich starke Schmerzen oder ich weiß es nicht, aber ich fand diesen Kommentar irgendwie etwas fehl am Platz.
Ja, er reitet es dann halt noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich bis in die Türkei ist es dann vorbei, hoffen wir mal. Und da können wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann im Kampf um Platz 3 weitergeht zwischen McLaren und Ferrari. Ferrari hat ja auch eine neue Motorstufe dabei, beziehungsweise da geht es ums Energierückgewinnungssystem, MGUH, MGUK. Das hat man erneuert. Deswegen gab es ja die Strafe für Leclerc, der es ja übrigens ja genauso probiert hat wie Lando Norris, mit den Slicks weiterzufahren. Das ging ja auch ins Höchste. Aber dafür ist Sainz wieder stark gefahren. Ne? Bärenstark, ja schon in der Quali als Zweiter, Dritter dann im Ziel. Ich habe auch da nochmal nachgeguckt aufs Tableau. Der ist nur 7,5 Punkte hinter Sergio Perez. Also ach. Ja, der im Red Bull sitzt. Also auch da nochmal. Ne? Der ist ja auch neu im Ferrari. Und schwuppdiwupp ist er da top dabei. Also das ist schon sehr erstaunlich. Also ich will jetzt nicht Perez einreinwürgen damit, sondern ich will eigentlich nur sagen, wie stark Carlos Sainz ist.
Definitiv. Perez selbst hatte natürlich auch Pech, ne, mit dem vermasselten Boxenstopp. Ich glaube, sonst wäre er auch auf Podiumskurs gewesen. im Rennen selbst. Also da hat er ein bisschen Pech gehabt jetzt mal, der Mexikaner, aber hängt natürlich hinter den Erwartungen auch zurück.
Übrigens, was glaubt ihr denn, wie viel Überholmanöver das waren? Ich hab heute Vormittag nochmal nachgeguckt in der Analyse in unserer Datenbank. Dank Leo Lackner haben wir da die besten Möglichkeiten drauf zu gucken. Also ich kann euch sagen, es waren die meisten Überholmanöver im ganzen Jahr.
75.
Fast, ist gut.
83.
Ja, ein bisschen näher, aber es sind 92 gewesen.
Wow. Ich hatte kurz mal drüber nachgedacht, ob es dreistellig geworden ist. Aber
ja, knapp. Ja. 92.
Knapp.
Nicht schlecht, ne?
Ja, das ist schon, also, schon ordentlich, ja.
War einiges drin.
Großartig. Da übrigens eine Statistik auch zu. Hat mich auch sehr überrascht. Habt ihr das gesehen? Die Einblendung während des Rennens. Die meisten Überholmanöver in dieser Saison. Sebastian Vettel, ne? Mit 95 oder 96.
Ja, gut. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der oft im Mittelfeld startet und dann, ja, natürlich auch die Chance hat, viel zu überholen. Das, wenn du vorne startest, tut dir das, ist es natürlich schwieriger, also die großen Überholmanöver setzen zu können. Ja, wir wollen uns jetzt gleich noch um ein paar andere Dinge kümmern. Zum einen, was war los in Sochi? Party, Palmen und viel mehr. Ich habe keine Ahnung. Der Peter kann uns da sicherlich was berichten. Ich habe mir gehört, es gab eine russische Party gleich in der Nähe. Wollen wir ein bisschen mehr von erfahren, lieber Peter. Und dann wollen wir natürlich auch noch über Mick Schumacher sprechen und noch so ein bisschen über Sebastian Vettel. Jetzt gibt's das für euch. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, wir waren ja nicht direkt live vor Ort, Sandra und ich, aber der Peter war unser Spion, nicht nur in der Boxengasse, im Fahrerlager und in dem, was sich da so tut, sondern er ist sehr sensibel, was laute Geräusche anbelangt.
Das klingt ja super.
Laut im Hotel? Konntest du schlafen?
Ja, also die Party, die du gerade angesprochen hast, die war ja nicht in unserem Hotel, sondern im Hotel, wo die ganzen Fahrer und die ganzen Teams waren. In dem Fall auch ein Radisson, aber ein anderes, als in dem wir unterwegs waren. Es gab eine große russische Party, ausgeführt von Papa Mazepin, also Dimitri. Und es soll ein sehr rauschendes Fest gewesen sein. Ich war natürlich nicht zugegen, das war am Samstagabend. Da bereite ich mich natürlich gewissenhaft auf die Sonntagssendung vor und muss natürlich meine Wehwehchen vom nassen Regentag dann natürlich auch auskurieren und im Warmen mich befinden. Aber es muss ein rauschendes Fest gewesen sein, was ich so gehört habe von Zeugen, die da gewesen sind. Also die Fahrer, die haben sich amüsiert. Nikita Mazepin war, glaube ich, der auch mit am längsten da gewesen ist, bis kurz vor 12. Es war eine der größten russischen Bands zugegen. Leningrad sollen die heißen. Ich kenne die persönlich nicht.
Also nicht die Leningrad Cowboys. Das sind ja Finnen.
Ja, das habe ich auch als erstes gedacht. Die waren es aber, glaube ich, nicht. Ach. Und der Doktor war da. Dr. Marco muss wohl auch sich sehr amüsiert haben, um es mal so zu sagen. Also die Stimmung war wohl großartig. Es gibt auch noch ein paar mehr Geschichten, die wir jetzt hier vielleicht dann auch nicht ausführen. Später ging es dann wohl noch in so eine Art Separé. Also dann wurde noch mal so ein bisschen aussortiert von den Gästen her. Da wurde noch mal Karaoke dann wohl auch gesungen. Also die Stimmung war wohl großartig und von dem ich die Infos habe, der ist um 3:30 nach Hause gegangen und da war die Party allerdings noch voll im Gange.
Also ich habe übrigens nachgeguckt, also die gibt's, die Band, wirklich, Leningrad. Es ist eine Punk-Rock-Band, also eher lauter, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht so der Disco-Beat sozusagen. elfköpfig, also da war aber einiges los, mein lieber Mann.
97
gegründet.
Ja, hallo, beim Heimrennen, da lässt Herr Mazepin sich einfach nicht lumpen. Ist ja wohl klar. Und ich meine, dass Nikita da von den Fahrern so mit am längsten geblieben ist, gebietet sich ja quasi auch als Gastgeber. Kannst ja nicht als erstes ins Bett gehen. Das funktioniert ja nicht.
Naja gut, wenn ich mir seine Performance so auf der Strecke angucke, würde ich ihm sagen, würde ich ja mal eher sagen, dass er der Erste sein sollte, der im Bett liegt. Aber ich finde ja eh, dass er gerade auffällt durch eine große, große Charmoffensive. Angefangen vom Podcast, den ich gehört habe, Beyond the Grid. Übrigens auch sehr, sehr hörenswert. Wo er sich geäußert hat und in den größten Tönen von Mick gesprochen hat. Also wirklich aus der Tiefe seines Herzens hat er den Mick gerne und dass er ja so ein talentierter Junge ist, hat er ja mehr oder weniger dann auch gesagt. Also nichts von all diesen Reibereien zu spüren gewesen. Und auch am Wochenende hat man ja hier und da dann auch Bilder gesehen, wo er sich von seiner guten Seite gezeigt hat. Aber um da auch nochmal nachzulegen, also auch, dass man, was man so hört aus dem Fahrerlager selbst und auch Leute, die mit ihm zu tun haben, muss er wohl auch wirklich ein netter Kerl sein. Und auf der Strecke, da brennen ihm halt die Sicherungen durch. Okay, auch verständlich, wenn man so unterlegen ist gegenüber dem Mick, muss man ja nur auf den Samstag gucken.
Ja, aber da muss ich jetzt sagen, dann darf er aber nicht die Leningrad-Band da einladen, wenn er die Charming-Offensive starten will, weil jetzt habe ich mal nachgelesen, Wikipedia sei Dank. Leningrad, Achtung, waren und sind in den Augen vieler Menschen Russlands ein rotes Tuch, was wesentlich auf den reichlichen Gebrauch von Vulgärsprache zurückzuführen sein mag. Ui. Die Kompositionen der Band werden abseits von MTV in den Massenmedien des Landes selten gespielt und vulgäre Textbestandteile im letzteren Fall regelmäßig herausgeschnitten. Also,
hoppala.
Also wenn du die Charmoffensive starten willst, dann solltest du vielleicht eher die russische Version von wie nehmen wir denn da? Roy Black einladen und nicht Leningrad. Aber gut.
Ja, aber ich fand das auch irgendwie echt bemerkenswert, dass das jetzt gerade im Prinzip zum Heim Grand Prix da so viele, ich sag mal, positive Sachen kommen. Wobei man ja immer noch sagen muss, er hatte ja vor dem Wochenende Kinder besucht, mit die an zerebraler Lähmung leiden, und hatte auch eins dieser Kinder eingeladen, dass das Wochenende bei ihm in der Formel 1 verbracht hat, auch mit in der Garage war. Sowas ist natürlich einfach immer wunderbar, wenn man solchen Kindern dann eine Freude machen kann. Und wenn er ganz natürlich klar Mick in den höchsten Tönen lobt, dann habe ich mich jetzt gefragt, ob das auch so ein bisschen Eigennutz ist, ne, ehrlich gesagt, weil der kriegt ja vom Mick schon immer ordentlich Zeiten aufgebrummt, und wenn er seinen Gegner stark redet, mit wie talentiert er doch ist, vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm, wenn man da so gebügelt wird.
Klar, das ist natürlich auch Rennfahrertaktik. Rede deinen Gegner, der dich besiegt, stark und steige an ihm im Ansehen. Das ist so, da hast du natürlich recht. Ja, Fakt ist, wir müssen nochmal kurz über Sebastian Vettel sprechen, ganz kurz zumindest. Also der hatte auch ein Wochenende irgendwie so zum Vergessen, so richtig gut lief's nicht. Pech in der Qualifikation, dann im Rennen hätte er eigentlich bei diesen Mischbedingungen, und das finde ich, hat er großartig gemacht, dann einen super Schlag rausholen können, indem er nämlich in die Punkte fuhr, ist dann auch an seinem Teamkollegen vorbeigerumpelt, beziehungsweise der hat ihn gerumpelt in die Bande. Auch ein komisches Manöver irgendwie. Und dann haben sie zu spät auch, wie alle anderen oder wie viele anderen auch, auf die Intermediates gewechselt. Ne? Aber irgendwie läuft es nicht rund bei Aston Martin, muss man auch sagen.
Nee, schwierig. Und ich habe es ja nur am Fernseher gesehen, und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es so ein bisschen Absicht war, auch von Stroll, dass er da reingerumpelt ist. Ich meine, Sebastian hat ja bei dir, Peter, dann das auch rigoros abgestritten, gesagt, nee, Missverständnis, der hat mich nicht gesehen, etc. Aber es wirkte einfach irgendwie komisch. Weil auch wenn du jemanden nicht siehst und du merkst ja dann irgendwann, dass der da ist, da zuckst du dann vielleicht doch nochmal irgendwie in die andere Richtung oder so. Ich weiß es nicht, aber es sah einfach irgendwie komisch
auch
aus.
Auch da habe ich übrigens noch eine Statistik, was Aston Martin anbelangt. Die letzten 10 Rennen, Punkte Aston Martin, also zwei Fahrer, 40. Punkte Fernando Alonso, 53. Letzte 10 Rennen. Also Fernando Alonso hat 13 Punkte mehr geholt als die beiden Aston Martin Piloten, wobei wir natürlich sagen müssen, es ist der zweite Platz von Sebastian Vettel ja aberkannt worden da in Ungarn, da konnte jetzt der Sebastian nichts dafür, aber das verdeutlicht das nochmal, ne? Das Dilemma, in dem Aston Martin eigentlich ja steckt, also das ist eine absolute Murks-Saison, wenn man die Erwartungen sieht.
Ich glaube aber nicht, dass es Absicht gewesen ist. Das ist mein Eindruck bei Lance Stroll und Sebastian Vettel. Auch diese Bilder, die unser Kameramann, der Tobi,
ja dann nachher eingefangen hat, wo der Sebastian dann auch nochmal vor der Hospitality von Aston Martin steht mit Lawrence Stroll, dem Vater von Lance und starken Mann von Aston Martin, und da auch nochmal ordentlich gestikuliert hat. Ich glaube nicht, dass wenn die Fronten da verhärtet wären und der Sebastian einen Hals gehabt hätte auf den Lance, weil es Absicht gewesen wäre, dass er sich da dann nochmal stellt, auch so einer Diskussion. Das sah doch relativ, relativ harmlos aus, beziehungsweise harmonisch. Also ich glaube nicht, dass es Absicht gewesen ist von Lance in dem Fall.
Ja, ich glaube, das ist halt auch nur sinnbildlich gewesen für die Frustration, die da herrscht und das dann vielleicht auch noch so ein bisschen unterstreicht, was ich gerade gesagt habe im Vergleich mit Alpine und Fernando Alonso. So, dann blicken wir ganz kurz nach vorne. Türkei, wir haben es ja schon gesagt, das ist das nächste Rennen. Dort wird definitiv Mercedes im Vorteil sein. Also könnte man so sehen, wenn man sich das Streckenlayout anbelangt. Und dann freuen wir uns da drauf, was uns da alles erwartet. Das wird mit Sicherheit spannend. Die Strecke war ja im vergangenen Jahr nach langer Zeit mal wieder im Kalender. Da hat es auch extrem geregnet und es war auch ein super spannendes Rennen, finde ich.
Mit Sebastian Vettel auf dem Podium hätten wir auch nichts gegen, wenn es wieder so käme. Und Lance Stroll auf der Pole.
Damals,
Nach dem Qualifying.
Ja, klar.
Das war übrigens auch ganz witzig, weil wir das dann von oben beobachten konnten, wie Ottmar Schaffenhauer dann vor dem Rennen noch ein Foto gemacht hat von dem Auto, von seinem Auto, was auf der Startposition einsteht. Das war auch echt ein ganz, ganz netter Moment.
Ja, damals das Auto noch in Pink.
Im Rennen haben sie es dann verbockt.
Ja, da ist er durchgereicht.
Verschreien wir es nicht. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Wochenende für Aston Martin mit dann möglicherweise dem etwas besseren Ausgang als im letzten Jahr. Aber das heißt auch mal wieder, auch dieses Rennen ist, glaube ich, ein Garant für eine Überraschung. Bin gespannt, wer dann dieses Mal für die Überraschung sorgt.
Ja, viele Themen, die uns begleiten werden in den letzten Tagen oder in den nächsten Tagen und Wochen. Und ihr solltet nicht vergessen, unseren Podcast weiterzuempfehlen an all diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten. Bitte gerne lasst eine gute Empfehlung da und Bewertung da. Und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt's dann wieder am kommenden Dienstag ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen danke für euer Interesse, fürs Zuhören.
Mit einem Überraschungsgast dann übrigens. Mehr verraten wir noch nicht.
Stimmt.
Dann nächste Woche.
Ja, der freut sich auch. Immer und immer und immer und immer. Ich bin mal gespannt, wer da kommt. Und für all diejenigen, die noch an weiteren tollen Podcasts interessiert sind, gibt's das für euch.
Ja, hier sind die Jungs von der Glanzparade. Mein Name ist nicht Frank Buschmann.
Mein Name ist nicht Wolf-Christoph Fuß. Ich kommentiere vorzugsweise Hundeshows, eher Topspiele bei Sky.
Und gemeinsam machen wir auch einen Podcast, überraschenderweise. Ja. Glanzparade. Es geht um Hunde und um Topspiele und um Unterhaltung und über alles Mögliche. So ganz genau weiß ich selber nicht.
Genau, überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Oder
bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.